Die Dothraki bleiben Nomaden, ein wildes, barbarisches Volk, das Zelte Palästen vorzieht. Unablässig treiben die Karls ihre großen Pferde- und Ziegenherden durch ihr endloses Meer, kämpfen, wenn sie aufeinander stoßen, und ziehen gelegentlich über die Grenzen ihres Landes hinaus, um Sklaven zu rauben und zu plündern oder die Geschenke in Empfang zu nehmen, mit denen die Magister und Triarchen der freien Städte sie stets überhäufen, wenn sie zu weit nach Westen wandern. Die Pferdeherren haben nur eine feste Siedlung, die Stadt Weiß-Dothrak, die im Schatten eines einsamen Gipfels steht, der Mutter der Berge, die sich neben dem Schoß der Welt, einem unergründlich tiefen See, erhebt. Hier, so glauben die Dothraki, liegt der Geburtsort ihres Volkes. Weiß-Dothrak ist keine richtige Stadt und verfügt weder über Mauern noch Straßen. Die grasigen Wege sind mit gestohlenen Götterstatuen gesäumt und die Paläste bestehen aus gewobenem Gras. Diese Karikatur einer Stadt wird von Frauen beherrscht, den alten Weibern der Doshkalen, den Witwen ehemaliger Karls. Die Dothraki betrachten Weiß-Dothrak als heiligste aller Städte. Dort darf kein Blut vergossen werden, denn für sie ist es ein Ort des Friedens und der Macht, wo sich eines Tages alle Kalasare erneut unter dem Banner des großen Karls versammeln werden, der die Erde erobern wird. Dieser Eroberer wird der Hengst, der die Welt besteigt, sein. Für uns hingegen ist Weiß-Dothrak vor allem als Handelsplatz von Bedeutung. Die Dothraki selbst kaufen und verkaufen zwar nichts, denn das gilt bei ihnen als unmännlich, doch in ihrer heiligen Stadt dürfen Händler und Kaufleute von jenseits der Knochen und aus den freien Städten mit Erlaubnis der Doshkalen ihre Waren feilbieten und miteinander um Gold und Güter feilschen. Die Karawanen, die den großen östlichen und westlichen Markt beliefern, überlassen den Karls, die sie unterwegs im Dothrakischen Meer treffen, großzügige Geschenke und erhalten dafür freies Geleit. Es ist seltsam, doch wir müssen zugeben, dass diese leere Stadt der Nomaden zur Pforte zwischen Ost und West geworden ist. Zumindest für jene, die über Land reisen. Ohne die Märkte von Weiß-Dothrak würden weit entfernte Völker einander weder begegnen noch voneinander wissen. Doch auf diesem seltsamen Basar unter der Mutter der Berge versammeln sie sich in Sicherheit und treiben miteinander Handel. Da viele Geschichten über den Silbersee auf uns gekommen sind, sind auch die meisten Maester davon überzeugt, dass es ihn einstmals gab. Durch ausbleibende Regenfälle ist er jedoch im Laufe der Jahrhunderte so geschrumpft, dass heute nur drei große Seen geblieben sind, wo einst ein Wasser in der Sonne glänzte. Erzmaester Hagedorn hat die Theorie entwickelt, dass die Zentauren lediglich berittene Krieger waren, die von benachbarten Stämmen, die noch keine Pferde domestiziert hatten, als ein Wesen betrachtet wurden. Seine Ansicht hat sich in der Zitadelle größtenteils durchgesetzt, obgleich gelegentlich Zentauren-Skelette in Groteskerien auftauchen. Dem Gesetz und den Sitten nach waren alle niederen Könige dem Hochkönig untertan, doch in Wirklichkeit verfügten nur sehr wenige Hochkönige über echte Macht. Das alte Imperium von Gies führte 5 Kriege gegen den aufstrebenden Freistaat von Valyria. Im 2. und 3. Giskarischen Krieg kämpften die großen Menschen als Verbündete Valyrias. Im 4. Krieg ergriffen rivalisierende Sarnori-Könige für beide Seiten Partei. Lomas Longstep schreibt über einen umgestürzten Obelisken, auf dem die Verbündeten von Gies dargestellt wurden, und er bemerkt, dass die größten der eingemeißelten Krieger, die durch ihre hohen Helme noch größer erschienen, Sarnori waren. Der Obelisk wurde von Gies aufgestellt, doch die Meißelarbeiten waren valyrisch, denn alle Krieger gerieten in Gefangenschaft und wurden versklavt. Trotz ihrer langen Geschichte können wir nur wenig Gesichertes über die Quarti sagen, ein Volk, das bis auf einige in Quart so gut wie ausgestorben ist. Mit Sicherheit wissen wir, dass die Quarti ursprünglich aus den Graslanden stammten und dort Städte gründeten, wobei sie auf die Sarnori stießen, mit denen sie gelegentlich Krieg führten. Da sie dabei häufig unterlagen, zogen sie weiter nach Süden und gründeten neue Stadtstaaten, darunter auch das an der Küste des Sommermeeres gelegene Quart. Allerdings war das Land im Süden Essos weitaus ungastlicher als die Länder, die die Quadi verlassen hatten, denn es verwandelte sich bereits in Wüste. Die Quadi waren schon im Niedergang begriffen, als das Verhängnis über Valyria kam. Alle Hoffnungen, aus dem Chaos am Sommermeer Vorteile zu ziehen, zerschlugen sich, als die Dothraki zuschlugen und die letzten Städte der Quadi außer Quart selbst zerstörten. Doch in gewisser Weise führte dies zu einem Wiederaufstieg Quarts. Nun gezwungen, den Blick aufs Meer zu richten, erbauten die Reingeborenen, die über Quart herrschten, rasch eine Flotte und rissen die Kontrolle über die Jadetore an sich, die Meerenge zwischen Quart und Großmorak, die das Sommermeer mit der Jadesee verbindet. Die Flotte der Valyrer war zerstört und Volantis schaute nach Westen. Daher leistete ihnen niemand Widerstand, als sie die kürzeste Ost-West-Passage unter ihre Kontrolle brachten. Seither profitieren sie einerseits enorm vom Handel und können andererseits Zölle für die Durchquerung der Jadetore erheben. Es heißt, die Festungsstädte Bayer Sabbat, Samyriana und Kaya Kayanaya würden von Frauen verteidigt, weil dieses Volk glaube, nur jene, die Leben geben, dürfen es auch nehmen. In »Ein wahrer Bericht über die Reise Adams aus Duskendale« erzählt ein Händler über seine angeblichen Reisen in den Osten von Essos, liefert dabei allerdings nur wenig Einsicht in diese oder andere für Gelehrte interessante Angelegenheiten. Stattdessen ruft der Erzähler dem Leser seitenweise in Erinnerung, dass die Kriegerfrauen barbusig herumlaufen und ihre Wangen und Brustwarzen mit Rubinen und Eisenringen schmücken.